Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FIRE-Podcasts Health Up Your Life. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Mira und ich spreche heute mit der lieben Petra und der lieben Samira über ein Thema, das die Community sich sehr, sehr, sehr gewünscht hat. Es geht um eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft und auch vielleicht um das Thema, wie man Kinder gegebenenfalls vegan ernähren kann, wenn man das möchte. Es ist nämlich so, dass gerade bei den Medizinern, bei seinem Hausarzt oder auch bei den Gynäkologen meist da auf Widerstand gestoßen wird, weil man da sich einfach noch nicht so gut auskennt. Und es wird auch generell, so ist zumindest meine Empfindung, eher davon abgeraten, da man vielleicht einen Mikronährstoffmangel hat, dass sich das auf die Entwicklung des Kindes irgendwie schlecht auswirkt. Und über diesen Druck, den man da bekommt oder den wir verspüren, wollen wir einfach mal sprechen. Auf welche Nährstoffe sollten schwangere Veganerinnen achten? Und muss sich eine vegane schwangere Frau Sorgen um die Entwicklung ihres Babys machen? Fragezeichen. Ich hoffe, wir können dich wieder inspirieren mit dieser Folge, dich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und am Ende etwas mitnehmen und lernen für deinen gesunden Lifestyle. Jetzt geht's los und danke fürs Einschalten.
Ja, hallo ihr zwei.
Hallo.
Spannendes Thema. Schwieriges Thema, glaube ich auch, oder? Also zumindest so, es spaltet, glaube ich, nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Ärzte und mit Sicherheit auch die Schwangeren unter sich. Und wir haben eben schon kurz gesprochen. Ich habe gesagt, also gefühlt würde man einer schwangeren Frau eher vielleicht sogar ein Glas Rotwein verzeihen, aber nicht, dass sie Veganerin ist und sich vegan ernährt und ja potenziell vielleicht sogar ihr Kind gefährdet. Wie siehst du das, Petra?
Ich sehe es wirklich mal wie so oft völlig anders, weil ich beobachte, dass Frauen, die sich herkömmlich ernähren, also durch Mischkost und da halt auch nicht unbedingt besonders gut, dass die viel gefährdeter sind und das Kind auch nicht wirklich optimal versorgen, wie wenn sich Frauen dazu entscheiden, eine vegane Schwangerschaft zu durchleben, weil da kann man relativ sicher sein, dass sich die Frauen, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen, genau wissen, was es bedeutet, eine gesunde, vegane Kost während der Schwangerschaft sich einzuverleiben. Und das ist bei Frauen, die denken, ach, ich kann ja jetzt essen, was ich will, weil ich schwanger bin, häufig nicht der Fall. Und ich habe ja auch ganz viele Schwangere immer wieder betreut. Und also was ich beobachte, ist tatsächlich, dass Frauen, die sich ganz normal ernähren, viel eher noch einen Mikronährstoffmangel haben, als die Frauen, die sich bewusst vegan ernähren, weil die achten absolut darauf, dass sie von allem genügend haben und dass genau die Mikronährstoffe, die ja immer in Verbindung gebracht werden mit einer Schwangerschaft, dass sie dafür sorgen, dass sie eben genügend haben. Dazu gehört Folsäure natürlich, dazu gehört aber auch unbedingt Jod und natürlich B12. Und ich empfehle meinen schwangeren Frauen, die in die Praxis als Patient kommen, dass sie auf jeden Fall ein Mikronährstoffpräparat einnehmen sollen, plus zusätzlich B12 plus Jod, und mache auch vorab noch eine Untersuchung und sehe genau, was denen halt fehlt und gibt es nochmal zusätzlich dazu. Aber diese Frauen sind in der Regel richtig gut versorgt, und was mir auffällt, ist, dass diese Frauen auch nicht so an Gewicht zulegen wie eben die Frauen, die sich ganz normal ernähren, weil die bringen dann wirklich viele, 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 viele Kilos mehr auf die Waage und die kriegen dann auch meistens ein Kind, das dann schön gewichtig ist. Und das ist ja nicht unbedingt gesund, sondern ist leider oftmals auch schon die Basis, dass diese Kinder später mal mit Übergewicht zu kämpfen haben.
Jetzt ist es ja so, dass es immer zwei Seiten der Medaille gibt und ich glaube, das ist auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar, dass man sich schon, wenn man sich entscheidet, vegan zu leben, dass man einfach bestimmte Stoffe supplementieren muss. Das ist auch in der Schwangerschaft so, deswegen ist das kein neuer Fakt. Also ich glaube, dass es schon einen Unterschied auch gibt zwischen Menschen, die jetzt beispielsweise aus der Überzeugung des Tierschutzes heraus oder auch einen besonders nachhaltigen Lebensstil verfolgen, sich entscheiden, vegan zu ernähren, dann auch in der Schwangerschaft das durchziehen, die dann aber eben sagen, nee, ich supplementiere keine Mikronährstoffe, weil die Natur gibt mir alles, was ich brauche. Das sind ja schon Aussagen, die man hört, die man auch irgendwo schon mal im Umfeld erlebt hat. Das ist dann allerdings schon kritisch zu sehen, oder? Also auch ein Veganer, schwanger oder nicht schwanger, muss ja definitiv Vitamin B12 supplementieren, richtig?
Ja, ist richtig. Aber es gibt halt auch Frauen, die eben nicht vegan sich ernähren und trotzdem B12-Mangel haben und dann schwanger sind, aber nur, weil sie sich nicht vegan ernähren, sich in der Sicherheit wiegen, vielleicht B12 genug zu haben, aber sie haben es gar nicht. Die haben dann ein riesengroßes Problem.
Also ist doch der beste Tipp, den man an der Stelle geben kann, dass man auf jeden Fall ein Blutbild erstellt, auch am Anfang der Schwangerschaft und auch vorher schon regelmäßig, dass man einfach mal weiß, wo man steht, oder?
Ja, das ist natürlich auch eine Preisfrage, weil solche Laboruntersuchungen sind eigentlich nicht wirklich kostengünstig. Sie sind zwar ihren Preis wert, aber nicht jeder kann und will das auch bezahlen. Also wenn man schwanger wird und sich entscheidet, ein gutes Mikronährstoffpräparat einzunehmen, in dem wirklich alles enthalten ist, plus zusätzlich dann, weil das ist meistens nicht der Fall, noch Jod dazu nimmt und Vitamin D natürlich auch, das habe ich vorhin zu Anfang ganz vergessen, dann ist der relativ sicher, sowohl für diejenigen, die sich ganz normal ernähren, als aber auch die, die sich vegan ernähren. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen in der Schwangerschaft, weil wir Frauen brauchen einfach auch viel mehr Mikronährstoffe, weil wir müssen ja ein heranreifendes Menschenkind eben auch versorgen.
Das heißt, der Bedarf ist sowieso schon ein höherer, wenn man schwanger wird. Das heißt, darauf muss man generell, ob man jetzt vegan lebt oder nicht lebt, definitiv drauf achten.
Auf jeden Fall. Also ich bin halt in dieser bevorzugten Situation, dass wenn Menschen zu mir kommen, die sich meistens ihr Blut untersuchen lassen wollen. Und deswegen weiß ich einfach auch, wie so eine Blutuntersuchung ausfällt, was ihnen häufig fehlt. Und das ist einfach wirklich ganz, ganz häufig auch noch das Magnesium, das Kalium, Q10 fehlt noch. Also das sind wirklich ganz viele. Und deswegen sage ich, eigentlich sollte man so ein Mikronährstoffkomplex einnehmen, um schon mal sicher zu sein, dass man eine Basisversorgung hat.
Ich find's ein so schwieriges Thema, weil unser Umfeld und auch viele Kollegen oder auch Ärzte, Ernährungsberater und auch Fachleute, Gynäkologen schüren ja schon in diversen Fällen Angst, dass man eben sein Kind mangelernährt oder dass man eben da einen Fehler macht, dass es dem Kind nicht gut tut und für die Entwicklung Folgen hat. Und ich finde es super, super schwierig, weil ja, wie geht man denn damit um, wenn man so eine Entscheidung eigentlich für sich getroffen hat, aber ja dennoch irgendwie unsicher ist. Und so geht es eben ganz, ganz vielen Zuhörerinnen vor allem, auch unseres Podcasts, weil sie haben sich eigentlich schon dazu entschieden, weil sie sich selber ja gut fühlen, schon jahrelang mit der Ernährungsumstellung und jetzt aber so einen Druck bekommen, auch vom Umfeld, weil auf einmal jeder Nachbar und jeder Freund zum Ernährungsexperten wird und sagt, Mensch, das kannst du doch nicht machen. Und ich finde das wirklich schwierig. Wie geht man denn damit um? Wie gibt es da eine Studienlage oder wie argumentiert man das, dass man da einfach ein besseres Gefühl mit hat?
Also zum Thema Ernährung und die Empfehlung gibt es einfach Folgendes zu sagen, dass sich ganz viele Ärzte, aber auch sogenannte Ernährungsberater nicht wirklich mit einer veganen Ernährung auskennen. Und diese Unsicherheit, die verleitet natürlich dann auch dazu zu sagen, oh, nicht in der Schwangerschaft, weil da ist die Verantwortung zu groß. Und deswegen empfehlen definitiv ganz viele meiner Kollegen und Kolleginnen, weil sie eben keine Erfahrung damit haben, auf der sicheren Seite, auf der vermeintlich sicheren Seite zu bleiben, eben indem man keine vegane Ernährung, sondern wenigstens eine vegetarische Ernährung empfehlen. Was ich allerdings nicht machen würde, weil gerade bei der vegetarischen Ernährung isst man ganz viele Milchprodukte und diese Milchprodukte, die triggern eben auch wieder beim wachsenden Fötus viele Dinge an, die später sich dann irgendwann mal im wahren Leben auch etablieren können. Und das ist der Grund, das ist die Unsicherheit, das Unwissen, warum vielen schwangeren Frauen dann Angst gemacht wird. Und dann kann ich einfach nur sagen, die sollten sich wirklich jemanden suchen, der sich auf diesem Gebiet auskennt. Weil Tatsache ist, vegan heißt ja nicht gleich automatisch gesund. Also man muss schon wissen, wie man sich vegan ernähren soll. Also man muss wissen, dass wir eben die Kohlenhydrate brauchen, die vollwertigen, dass wir Hülsenfrüchte brauchen, dass wir Obst und Gemüse brauchen, dass wir Proteine brauchen und so weiter, was alles dazu gehört. Und da viele immer auch noch denken, ja, aber kriege ich denn genügend Eiweiß überhaupt? Dann kriegen die natürlich Angst, wenn sie nicht geführt werden. Und noch ein weiteres Thema ist ja das Thema des Eisens. Damit werden ja auch ganz viele Frauen verunsichert, weil es heißt ja, dass durch die vegane Ernährung es noch mehr zu einem Eisenmangel kommen kann, was ja sowieso ein Riesenthema in Schwangerschaften ist. Auch da habe ich eine ganz eigene Meinung dazu, weil mittlerweile weiß man, dass Eisen, wenn man zu viel davon hat, dass dadurch Krankheiten entstehen können. Infektionskrankheiten als erstes, aber auch wirklich maligne Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebserkrankungen, wenn wir zu viel Eisen haben. Jetzt wissen wir, dass wir das Eisen aus dem Fleisch total einfach aufnehmen. Aber was die meisten gar nicht wissen, ist, dass wenn wir zu viel Eisen haben, es nicht mehr abbauen können, weil das Eisen vom Fleisch bleibt in unserem Körper vorhanden. Deswegen gibt es immer mehr Eisenspeicherkrankheiten, die eben zu Krankheiten führen. Und der Grund, warum die Frauen dann Eisen einnehmen sollen, ist, dass man sagt, dass sie in der Schwangerschaft mit genügend Eisen versorgt werden. Aber die Natur ist ja klug. Die Natur denkt sich nämlich, okay, also wenn das so ist, dass zu viel Eisen vielleicht eine Infektion in mir hervorruft, dann sollte ich doch vielleicht ein bisschen weniger Eisen haben als normal, damit ich nämlich in der Schwangerschaft gut auf der einen Seite zwar ausreichend versorgt bin, aber nicht zu viel davon habe, damit ich nicht eben krank werden kann. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum der Eisenspiegel insgesamt während der Schwangerschaft eher nach unten geht. Das ist was ich im Übrigen beobachte bei vegan lebenden Patienten, die sich gut ernähren oder auch, Patienten und Patientinnen, dass die immer so an dem Rand von dem normalen Eisenwert sich befinden. Aber es geht ihnen gut. Und ich habe mittlerweile wirklich viele Patientinnen auch betreut während der Schwangerschaft, die sich vegan ernährt haben und die waren mit Eisen aus dem herkömmlichen oder wenn man den herkömmlichen Befund oder Normbereich nimmt, nicht ausreichend versorgt. Aber die Kinder, die sie geboren haben, waren allesamt gesund und sie waren in der Schwangerschaft nicht krank. Das ist doch auch schon mal ganz spannend. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, okay, das mit dem Eisen ist mir alles zu haarig und mein Arzt, gerade mein Gynäkologe, sagt, ich muss, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man das Eisen in der veganen Ernährung insofern besser aufnehmen kann, wenn man eben grüne Blätter, grünes Gemüse, wo ganz viel Eisen enthalten ist, aber auch Amaranth, also Pseudogetreide, dass man das zusammen isst, indem man zum Beispiel Zitrone dazu isst, also einen Salat mit Zitrone oder über das Gemüse Zitrone gibt oder aber auch einen Orangensaft noch dazu nimmt, weil wenn man Säure aufnimmt, ist es eine Möglichkeit, vermehrt Eisen aufzunehmen. Das weiß man, das ist so die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass es auch pflanzliche Eisenpräparate gibt, die man einnehmen kann.
Okay, ich glaube auch diese Verunsicherung der Ärzte kommt wahrscheinlich auch daher, dass es erstens viel mehr Negativbeispiele gibt, wie es ja meistens so ist. Also über die positiven Beispiele spricht man weniger als über die negativen Beispiele. Es gab ja das eine oder andere Mal auch in den letzten Jahren, ich glaube in Italien und in Australien war das, wo ein Kind ja auch gestorben ist, weil die Eltern es vegan ernährt haben, wobei man da ja auch überhaupt gar nicht weiß, was die mit dem Kind gemacht haben, aber es wird auf die vegane Ernährung geschoben und zum anderen, dass es auch gar nicht so eine solide Studiengrundlage gibt, weil Schwangere, die sich wirklich über einen längeren Zeitraum, sprich 9 Monate und vielleicht vorher auch schon vegan ernährt haben, ich glaube, das ist noch gar nicht auf diesem Radar der Wissenschaft gewesen in den letzten Jahren. Also es fangen jetzt erst an, die ersten Studien wirklich auch mit Langzeiteffekten zu sehen, dass eine vegane, vollwertige, ausgewogene pflanzliche Ernährung wirklich gut für den Menschen ist. Aber dass es wirklich auch ausgebreitet wird auf, wie sieht es aus mit Schwangeren und den Nährstoffbedarf. Ich glaube, da gibt es einfach viel zu wenig, als dass man sagen kann, ich fühle mich damit sicher und deswegen vielleicht folge ich doch der alten Schule, die, ja, ich meine, es gibt ja tausende Bücher, die halt sagen, okay, ist halt irgendwie Käse, weil da ist halt Kalzium drin und deswegen ist es gesund für dich und dein Kind. Mhm. Also die halt einfach noch daran glauben, weil es eben viel mehr Grundlage dazu gibt, dass man halt einfach Angst hat. Also ich glaube, dieses Thema Angst, sobald man eben sich nicht mehr um seine eigene Gesundheit kümmern muss, sondern auch die Verantwortung trägt für das Lebewesen in dem Bauch, ist einfach viel, viel größer, dass man da doch den vermeintlich sicheren Weg irgendwie geht.
Ja, ich finde
es auch nicht.
Ja, sorry.
Ich habe auch zur Vorbereitung auf den Podcast einen Artikel gelesen und da ging es auch um eine Studie, die vermeintlich dafür spricht, dass es total ungesund sei, sich vegan zu ernähren in der Schwangerschaft. Aber die Probanden haben auch zum Beispiel kein B12 supplementiert. Also es geht auch immer um die Art und Weise, wie man sich vegan ernährt. Und wenn man das weiß, dass man eben vor allem auf die Versorgung mit Vitamin B12 achten muss, dann das ist natürlich absolut fahrlässig, sich vegan zu ernähren und kein B12 zu supplementieren. Das geht nicht. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich schädlich für das heranwachsende Baby im Bauch. Mhm. Also da muss man schon so ein bisschen abwägen, wie man argumentiert. Und das hat man eben bei solchen Studien, die da oft auch zitiert werden, dass das ja so schädlich sei, dass man da eben ganz klar differenzieren muss. Natürlich muss man sich ein bisschen auskennen. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin ja jetzt schwanger, ich mache jetzt mal vegan und ich lasse jetzt mal alles weg, aber ernähre mich nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen schlecht vegan und nicht vollwertig. Das ist da wirklich ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass man, wenn man sich selber nicht auskennt, auf jeden Fall, so wie Petra das gesagt hat, jemanden an die Seite nimmt, der sich auskennt, der weiß, wie so auch die Verteilung in so einer veganen Lebensmittelpyramide aussieht, dass man sich vollwertig ernährt, also nicht einseitig. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, aber das mit dem B12, das ist wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das ist tatsächlich immer, das ist eigentlich das Vitamin, was tatsächlich dafür sorgt, dass immer wieder negative Berichterstattungen über eben vegane Schwangerschaften.
Aber eigentlich ist das so einfach, wenn man einfach diese Tablette dazu nimmt. Also es ist doch so einfach. Man nimmt hier auch Folsäure dazu.
Samira, ich weiß noch, so vor 30 Jahren kam eine Mutter zu mir in die Sprechstunde. Eine vegan lebende Frau, rohköstlich orientiert, die ein Kind zur Welt gebracht hat und das voll gestillt hat. Dieses Kind war 3 Monate alt, als sie mit ihm zu mir kam. Und dieses Kind war sowas von apathisch. Es war schwerst krank und B12 unterversorgt. Gott sei Dank habe ich das gleich erkannt und ich habe sie sofort in die Klinik geschickt. Und so, also das Kind wurde tatsächlich dadurch gerettet. Wenn die noch ein bisschen länger gewartet hätte, weiß ich nicht, was passiert wäre. Also das sind schon so Sachen, weil Frauen, die jetzt zum Beispiel sich entscheiden, dass sie vegan während der Schwangerschaft sein möchten, aber niemanden finden, es kann sein, dass denen tatsächlich die eine oder andere wichtige Maßnahme nicht mitgeteilt wird und dann tatsächlich es zu so einem Zustand kommen kann. Deswegen, es gibt im Übrigen, weil ihr von Buch vorhin auch gesprochen habt, es gibt wirklich ein gutes Buch, dass sich alle Frauen, die sich dafür entscheiden, vegan in der Schwangerschaft zu sein, durchlesen sollen. Und das heißt ganz einfach, vegan in anderen Umständen. Und das ist wirklich ein super gutes Buch. Es ist auch ganz klar beschrieben, worauf man achten muss. Und das hilft einfach weiter. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man vielleicht sogar mehr als der eine oder andere Gynäkologe, der einen betreut. Und vielleicht schenkt man ja dem Gynäkologen auch dieses Buch, um das man dann zusammen eben dann bewerkstelligt. Weil ich glaube wirklich, dass eine gute vegane Ernährung in der Schwangerschaft mit der ganzen Supplementierung der eben Mikronährstoffe, die ja auch bei normal ernährenden Frauen auftauchen, dass es die beste ist, die beste Form, was man seinem Kind und die beste Möglichkeit, wie man sein Kind ernähren kann, eben solange es noch im Bauch von der Mutter ist.
Hast du dich vegan ernährt in deiner Schwangerschaft? Schwangerschaften?
Ja, am Teil, also am Anfang, also die erste nicht, weil da wurde mir auch noch Panik gemacht. Bei der zweiten hat das schon ein bisschen anders ausgesehen. Also das ist, bei mir war das ja auch ein Prozess, in den ich erst reingewachsen bin. Und vor 30 Jahren oder vor 31 oder 32 Jahren sah das halt noch ein bisschen anders aus. Ja, da kannte sich so gut wie keiner aus. Und da wurde noch viel mehr Angst gemacht als heute. Und klar, Angst ist niemals ein guter Begleiter für was man gerne machen möchte. Und deswegen wägt man da auch ein wenig ab. Also heute, der ist für mich gar keine Frage mehr.
Wie ist denn das jetzt, wenn wir eine schwangere Zuhörerin haben oder auch einen Bekannten, eine Bekannte, die das gerne weiter erzählen möchte? Wenn wir jetzt nochmal kurz für ein paar Minuten zurück zum B12 kommen, da ist es ja schon auch wichtig, dass man das nicht im Serum misst, richtig? Oder wie bestimmst du das? Also einfach, dass man da mal so eine kleine Hilfestellung bekommt, dass man auch bei seinem Hausarzt das einfach mal einfordern kann, wenn man sich entschließt, das mal zu bestimmen.
Ja. Also B12, das wird ganz normal gemessen im Blut und im Serum. Aber es ist nicht das B12, was man bestimmen sollte, sondern das Holotranscobalamin. Das ist die aktive Form. Nur dann weiß man, ist man optimal mit B12 versorgt oder nicht. Wenn man sich jetzt die Mineralien wie Kalium und Magnesium bestimmen lassen möchte, das sollte man im Vollblut tun. Denn nur dann kann man sehen, ob man tatsächlich einen Mangel hat oder ob man eben optimal versorgt ist. Jod kann man sehr gut im Urin untersuchen lassen und alle anderen Werte werden bei einer ganz normalen Blutuntersuchung eben abgenommen, wie halt beispielsweise die Folsäure oder Q10 oder Vitamin K und vor allem Vitamin D, also Vitamin D3 in der Schwangerschaft, dass man den Wert richtig im Normbereich haben muss. Bitte schön, das ist hoffentlich bei jedem von unseren Zuhörern bereits angekommen. Und das sind die Werte, die ich immer und jedes Mal untersuchen lassen würde, wenn jemand zu mir kommt und von mir betreut werden möchte in der Schwangerschaft.
Und wie war das jetzt nochmal kurz mit der Dosierung? Ist das so, dass man in der Schwangerschaft einen erhöhten Bedarf hat? Stimmt das oder stimmt das nicht? Also soll man einfach doppelt so viel supplementieren oder wie gehst du damit um? Gibt es da höhere Richtwerte?
Und verändert sich das auch während der Schwangerschaft? Also braucht man am Anfang genauso viel oder wenig wie dann zum Schluss? Weil dann ist das Baby auch viel größer, vielleicht brauchst du dann mehr.
Dann ist das Baby viel größer, dann braucht es auch viel mehr Nährstoffe.
Finde ich manchmal Sinn.
Also wenn du jetzt zusätzlich Deswegen sage ich auch immer zusätzlich, also wenn du dich wirklich gut, gesund ernährst, darauf achtest, dass du dreimal am Tag während der Schwangerschaft auch isst und eben, dass du alle Inhaltsstoffe hast, wie Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße und die sekundären Pflanzenstoffe und ausreichend Ballaststoffe, dann bist du schon mal eigentlich ganz gut versorgt. Und wenn du dann zusätzlich noch eine Basisversorgung nimmst, dann hast du wahrscheinlich erstmal für die Schwangerschaft schon genug. Aber wenn du jetzt noch Stress hast, wenn es dir schlecht geht, wenn du vielleicht nicht so gut dich versorgen kannst, weil bei dir eben kein guter Bioladen ist, dann würde ich sagen, dann nimm einfach das Doppelte von diesem Mikronährstoffpräparat, von dieser Basisversorgung plus mindestens, das ist natürlich nicht ganz so einfach bei dem Vitamin D, aber sicherlich 4.000 bis 5.000 Einheiten, je nachdem, wie viel du auch wiegst, könntest durchaus dann auch 6.000 bis 8.000 internationale Einheiten sein. Bei der Folsäure würde ich immer das Doppelte nehmen und beim B12 auf jeden Fall 500 Mikrogramm bis, durchaus auch bis 1000 Mikrogramm. Weil du brauchst ja nachher auch genügend, wenn du stillen willst. Also von daher schadet es auf keinen Fall.
Das ist auch ein Depot, oder? Das heißt, man muss auch erstmal das Depot wieder ausgleichen, wenn man, beziehungsweise ist ein Speicher, andersrum. Ja, oder? B12 hat einen Speicher, genau. Einen
Speicher, wobei, ja. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass der Speicher nicht für mehrere Jahre vorhanden ist, sondern ich sehe, dass schon so ein Speicher innerhalb von 3 Monaten durchaus auch aufgebraucht werden kann. Also da ist das, was die gesamte wissenschaftliche Literatur angibt und was ich beobachte bei meinen Patienten, leider überhaupt nicht übereinstimmt. Und der Versuch, die Ernährungswissenschaften darauf hinzuweisen, dass das nicht nur einmal der Fall ist bei einer Untersuchung, dass ich gesehen habe, dass B12 relativ doch schneller verbraucht wird, als man immer wieder sagt, ist leider noch nicht angekommen. Und das ist nämlich auch gefährlich, weil wenn überall steht, ja, B12 hast du einen Speicher von einem Jahr, dann macht man sich natürlich weniger Gedanken, wenn man schwanger ist und denkt überhaupt nicht, hey, brauchst du vielleicht jetzt B12? Aber das stimmt nicht. B12 ist häufiger auch schneller aufgebraucht, als das so als das normalerweise so üblich gesagt wird.
Übrigens ist das auch an der Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, nicht nur bei Veganern so, weil die Erfahrung zeigt, dass auch alles Esser in Anführungsstrichen mikronährstofftechnisch unterversorgt sind. Also egal, ob vegan oder nicht, das ist ganz, ganz wichtig, während seiner Schwangerschaft da mal ein Auge drauf zu werfen, weil auch tatsächlich alles Esser in Anführungsstrichen während der Schwangerschaft einfach nicht optimal versorgt sind, je nachdem, was sie da so essen. Und auch übrigens, wenn das Kind dann auch aus dem Bauch in die Welt kommt, bedeutet das ja dann auch, klar, das ist mit der Muttermilch erstmal super versorgt, oder Petra? Da bist du doch auch meiner Meinung.
Also Stillen ist das Nonplusultra. Ich finde es einfach so faszinierend, weil die Buttermilch, die passt sich dann auch noch.
Die Buttermilch.
Was?
Bitte? Ich habe gerade Buttermilch erstanden, nein. Entschuldigung.
Die Muttermilch, die passt sich optimal an die Bedürfnisse des Kindes an.
Oh, da gibt es aber auch komische Menschen, die heutzutage noch Muttermilch trinken.
Menschen, Erwachsene.
Also nicht die vom Kuh, lustigerweise, ja. Also wir trinken, also viele trinken ja Muttermilch von anderen Tieren. Mhm. Aber es gibt sogar Menschen, die im Erwachsenenalter noch Muttermilch von einer, also von der gleichen Art, nämlich vom Mensch trinken.
Ich habe es auch mal gehört, letztens, in Asien. Oder
genau,
so
genau, das habe ich nämlich letztens auch gehört. Es gibt sogar auf Netflix von einer Doku-Reihe eine Folge, die sich damit beschäftigt. Habe ich noch nicht geguckt, weil ich es irgendwie eklig fand. Aber
das finde ich ja schon irgendwie auch merkwürdig, weil, bitteschön, also wir trinken und essen Kuhmilch von Kühen, die nicht die gleiche Art sind wie wir. Diese sind meistens noch aus der Massentierhaltung kommend. Die haben ganz viele Krankheiten. Diese Milch hat Bakterien ohne Ende, da ist Eiter drin. Das ist überhaupt nicht die Milch, die, wenn überhaupt Milch trinken sollten, so zusammengesetzt ist wie die Muttermilch. Also ich finde das schon von der Logik her, finde ich das verständlicher, Muttermilch zu trinken als Kuhmilch. Allerdings weiß man auch, dass Milch eben nur für die Zeit des Säuglingsalters zur Verfügung steht. Deswegen ist die ganze Diskussion eigentlich überflüssig. Aber da wir doch ganz viel Milchprodukte zu uns nehmen, sollte man sich zumindest mal überlegen, ob es nicht dann doch noch besser ist, die Milchprodukte aus Muttermilch herzustellen.
Paradox.
Mal so als,
worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja was anderes, nämlich, dass die Babys, wenn sie dann auf die Erde kommen, auf die Welt kommen, dass die ja dann erstmal mit Muttermilch hoffentlich versorgt werden, wenn das da alles funktioniert. Und dass es dann auch ganz wichtig ist in der Stillzeit, dass man dann natürlich auch weiterhin ein Auge auf seine Ernährung hält, dass die eben auch vollwertig ist, weil im übertragenen Sinne macht das ja auch Sinn, alles, was die Mutter isst und eben zu sich nimmt, auch supplementiert, das wird ja dann über die Muttermilch an das Baby weitergegeben.
Wenn die Mutter Zwiebeln isst, dann bekommt es kein Blähung.
Ja, super. Also keine Zwiebeln. Oder vielleicht
weniger. Meiner Schwester so.
Sorry, auch so Mythos, sorry, Sandra. Ne? Immer dieses
ernährt deine Schwester sich vegan?
Nee, ich habe gerade von Zwiebeln gesprochen.
Ja, ich weiß, aber ernährt sich deine Schwester vegan?
Nee.
Aha. Weil, also, eigentlich gibt's keinen Grund, keine Zwiebeln zu essen. Also, wenn
nee, ich weiß nur gerade der Prozess, wenn man was isst, dass das auch dann am Kind, also beim Kind ankommt durch die Muttermilch, weil sie hat Zwiebel gegessen, hat gestillt und hat dann gemerkt, mein Kind bekommt Blähung.
Ja. Gut, aber da hat es auch wieder was damit zu tun, was hat denn die Mutter für eine Darmflora, was hat sie denn weitergegeben an das Kind während der Geburt
und so weiter.
Wie bitte?
Ja, das Fass wollte ich jetzt nicht aufmachen.
Ah, okay.
Okay,
darf ich noch mal ganz kurz zurück zu meinem Gedanken? Ihr driftet mir hier zu sehr ab. Also, am Ende des Tages muss es ja auch jeder für sich entscheiden, wie er da was macht. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, wie sieht es denn jetzt aus in der veganen Kinderernährung? Weil macht ja Sinn, das ist ja meistens die logische Konsequenz, wenn die Mutter sich schon während der Schwangerschaft vegan ernährt, dass dann natürlich dieses Kind auch in diesem Haushalt, wenn es dann in Richtung Brei oder auch in Richtung echtes Essen zum Kauen geht, dass das dann wahrscheinlich auch rein pflanzlich ernährt wird. Gilt es dann genauso wie für die Mutter, dass auch das Kind schon supplementieren muss? Weil da höre ich auch immer kontroverse Diskussionen in meinem Umfeld, die jetzt eben auch heranwachsende Kinder haben, die dann sagen, ja, es ist schon so, wenn wir mal ehrlich sind, dass sich dieses Kind dann phasenweise sehr einseitig ernährt, weil dann gibt's halt einfach eine Phase lang nur Nudeln, blanko, weil was anderes isst das Kind nicht. Oder eben auch nur Gurke. Für 3 Wochen gibt's nur Gurke als Gemüse, alles andere wollen sie nicht. Wie geht man da denn da um mit der veganen Kinderernährung? Muss man dann eben Kindern auch schon Nahrungsergänzungsmittel unterjubeln? Oder wie?
Frage zurück. Es gibt auch Kinder, die jetzt nicht per se vegan ernährt werden, aber die haben sich dafür entschieden, auch nur Nudeln zu essen. Oder die essen nur Fleisch oder sie essen vielleicht nur was weiß ich, Bananen oder so. Also Kinder neigen schon dazu, relativ einfach und auch eher einseitig zu essen. Häufig, besonders dann, wenn sie einfach auch nicht lernen, wie schön eine Ernährung auch sein kann, wenn die Eltern das denn vorleben. Also, um aber deine Frage zu beantworten, vegane Sprösslinge. Und das ist im Übrigen auch das Buch, das ich euch empfehle, wenn ihr eure Kinder vegan ernähren wollt. Vegan für unsere Sprösslinge heißt es. Solltet ihr dann auch lesen, weil dann stehen auch so ein paar Tricks drin, was man machen kann, damit Kinder auch Lust auf unterschiedliche Sachen haben. Aber selbstverständlich für vegane Kinder, kleine Kinder, muss auf jeden Fall auch dafür gesorgt werden, dass sie genügend Mikronährstoffe haben, insbesondere hier B12. Und ansonsten tatsächlich, wenn die sich einseitig, also wenn die wirklich nur von Nudeln leben oder nur trockenes Brot kauen oder was weiß ich, dann sollte man tatsächlich auch supplementieren.
Aber dazu eignet sich übrigens auch.
Wie bitte?
Dazu eignet sich übrigens auch unser Inner Glow. Haben wir jetzt immer mehr Mütter, die Feedback geben, dass das eine schöne, praktische Art und Weise ist, weil Kinder ja logischerweise keine Tabletten schlucken, dass man da mit einem Esslöffel beziehungsweise zwei Teelöffeln, weil der Esslöffel, der passt nicht immer rein, kleiner Funfact am Rande, also 10 Gramm ist die Tagesdosis für Erwachsene. Ich glaube, bis 6 Jahre kann man sagen, das ist so die halbe Tagesdosis, dass die ausreichend ist, in dem Fall vielleicht 5 Gramm, dass man das ganz schön ins Kokosjoghurt oder ins Müsli mit reinmischt oder eben auch mit Hafermilch ein bisschen aufschäumt, dann wird es ein bisschen pink und dann ist das quasi der Kindercappuccino oder also ich habe da jetzt schon ganz nette Sachen gelesen, also da könnt ihr euch dann gerne auch mal informieren, wenn euch das interessiert. Gut, also zusammenfassend können wir festhalten, dass einer veganen Schwangerschaft nichts im Wege steht, wenn man sich damit befasst und das Ganze ernst nimmt, sich vollwertig pflanzlich ernährt, eben darauf achtet, dass man ausreichend Makronährstoffe und Mikronährstoffe zu sich nimmt und auch die Kinderernährung dann natürlich weiterführt in einer rein pflanzlichen Art und Weise. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Und wir hoffen einfach, dass wir euch so ein bisschen die Angst nehmen konnten, dass vielleicht auch die Literaturempfehlungen von Petra euch da ein bisschen stärken in eurer Meinung, bestärken in der Meinung, ein paar Argumente jetzt auch liefern, die ihr im Umfeld an alle vermeintlichen Ernährungsexperten, die Nachbarn und Freunde einfach mal weitergeben könnt. Also traut euch einfach zu dem zu stehen, was ihr für euch entscheidet und was sich gut anfühlt. Und wenn das eben eine rein pflanzliche Ernährung ist, dann könnt ihr da auch einfach zu stehen und euch deswegen auch nicht verunsichern lassen. Denn ich glaube, die Petra hat in ihrer wahnsinnig jahrelangen Erfahrung wahrscheinlich schon so, so viele schwangere Frauen auch begleitet und ganz, ganz oft gesehen, dass das eben nicht schlimm ist, wenn man eben weiß, wie das geht. Und wenn du da draußen jetzt immer noch unsicher bist, dann such dir doch einfach einen Experten in der Nähe, der das einfach auch zusammen mit dir macht, der dich begleitet, der in der Lage ist, vielleicht auch dein Blutbild zu bestimmen. Und sei da einfach offen für und informiere dich, dann steht dem Ganzen nämlich nichts im Wege. Ja. Ich würde sagen, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Und ich bedanke mich total bei euch beiden auch für diese schöne Folge und wir freuen uns über Feedback. Genau. Hat es dir jetzt weitergeholfen oder war das dir jetzt zu Gossip Girl? Also lass es uns wissen, am besten auf Instagram, @fio_official. Dort findest du passend zu dieser Podcast-Folge ein Posting im Feed und da kannst du Fragen stellen, wenn dich jetzt noch etwas brennend interessiert oder wir etwas vergessen haben. Teile auch gerne deine Erfahrungen mit der Community. Also wenn du bereits eine Schwangerschaft hinter dir hast, in der du dich vegan ernährt hast und das Ganze als total positiv wahrgenommen hast, dann bestärk doch einfach andere Frauen auch in ihrer Entscheidung. Und das ist am Ende unsere Vision, gemeinsam uns gegenseitig zu unterstützen in einem gesunden und glücklichen Lebensstil. Und damit würdest du uns eine große Freude bereiten, wenn du das Ganze teilst.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Mille grazie.
Mille grazie.
Merci, merci.
Parato.
Bis nächste
Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.
Ciao.